Dieser Themenblock wird dir präsentiert von Dermasense, der Spezialist für medizinische Hautpflege.
Frau Kawai, wie geht's Ihrer Haut heute?
Meine Haut geht's ganz gut. Und Ihre?
Auch ganz gut. Ich habe so einen kleinen unterirdischen Pickel, der mich nervt.
Mm.
Und sonst geht's meiner Haut relativ okay.
Mein Schienbein beruhigt sich gerade wieder.
Ah, das juckende Schienbein.
Ja, das juckende Schienbein. Obwohl, jetzt, wo ich gerade davon spreche, fängt es wieder an zu jucken. Aber ich glaube, das ist psychosomatisch, weil ich davon angefangen habe zu sprechen. Aber es beruhigt sich so ein bisschen.
Wir beruhigen uns nicht, denn wir freuen uns auf die Community-Folge und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Hirn und Hupen.
Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
Da sind wir jetzt schon fast wieder durch mit dem ersten Themenblock.
Krass eigentlich, oder?
Ich freue mich total. Es wäre, als wären wir nie weg gewesen.
Ich finde, es geht mir fast ein bisschen zu schnell.
Ich freue mich aber riesig, dass wir jetzt wieder bei der Community-Folge angelangt sind. Das ist ja neben den anderen drei Folgen immer unsere Lieblingsfolge. Wir haben heute 4 Mails und tatsächlich auch mal wieder eine Sprachnachricht. I love it. Leute, schickt gern Sprachnachrichten. Wir lieben das.
Total.
Also wissen wir noch nicht, weil sie kommt ja erst, weil dass ich sage, wir lieben Sprachnachrichten. Im normalen Leben hasse ich sie, aber das ist ein anderes Thema. Das besprechen wir irgendwann mal.
Ich musste deswegen auch gerade mal so ein bisschen stutzen, so aus deinem Mund zu hören. Wir lieben Sprachnachrichten. Not. Aber in diesem Fall schon.
Und wie immer kennen wir eure Nachrichten nicht. Wir lesen sie sozusagen, wie man im Sprechersprech sagt, prima vista, also zum ersten Mal und freuen uns riesig drauf.
Absolut. Und vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass wir gemeinsam mit euch Tabus brechen können.
Ich fange an mit Mail Nummer 1 von Diana. Liebe Miabi, liebe Vreni, ich höre euch schon seit Körperkram und bin einfach nur begeistert. Fast jedes Mal muss ich mitweinen. Ihr öffnet mein Herz und meine Sichtweise auf viele Themen. Ich habe mich sehr über den Themenblock Haut gefreut, weil Haut für mich schon seit meiner Kindheit ein Schamthema ist. Meine Hautgeschichte ist lang und gleich vorneweg möchte ich eine Triggerwarnung zum Thema Skinpicking aussprechen. Aber fangen wir von vorne an. Als Kleinkind hatte ich einen Leistenbruch und mein Blinddarm ist geplatzt. Vor über 30 Jahren hat noch niemand an schöne Nähte gedacht und in lebensbedrohlichen Situationen auch ganz sicher nicht. Daher habe ich eine sehr tiefe Narbe direkt über dem Schambereich, die mir oft Probleme mit Schmerzen macht, da wohl zu viel zusammengenäht wurde. Am Bauch habe ich einen Reißverschluss vom Schambein bis zum Bauchnabel. Gerade diese Narbe war in der Schule oft Anlass für Kommentare wie »Ih, was hast du da?« und später »Hattest du einen Kaiserschnitt?« Ich habe mich immer dafür geschämt, auch weil sie damals noch wulstiger war oder mir so vorkam. Die bauchfreie Mode meiner Teenagerzeit hat alles andere als geholfen. Ich habe die Narben gehasst und mich vor meinem eigenen Bauch geekelt. Mittlerweile, mit 38, bin ich mit der Großen in Frieden. Ich habe sie vor Jahren entstören lassen und das Gefühl, dass sie seither etwas weicher ist. Ich nehme sie auch kaum noch wahr, auch wenn ich meinen Bauch immer noch nicht als wirklich ästhetisch betrachte. Das liegt aber mehr am Fett. Sie ist für mich ein Zeichen, dass ich meine nicht allzu nette Kindheit doch überlebt habe. Ich bin dem Tod und später meiner Mutter von der Schippe gesprungen. Die Tiefe tut leider zu oft weh, als dass ich sie ignorieren könnte. Aber niemand kann mir heute noch erzählen, dass sie eklig sind. Eklig ist nur die Bewertung der anderen, die mehr über sie als über mich aussagt. Ich empfinde es als absolut unmöglich, so über Körperstellen eines anderen Menschen zu urteilen. Kümmert euch mal lieber liebevoller um euch selbst, bevor ihr auf anderen rumhackt. Ungefähr in der Grundschule habe ich entdeckt, dass mir das Abkratzen von Wundgrind eine gewisse Freude und Entspannung bereitet. Warum sich die Erwachsenen so darüber aufgeregt haben, vor allem wenn dann mal ein paar Tröpfchen Blut flossen, habe ich nicht verstanden. Es waren ja schließlich nur ein paar Tropfen, niemand stirbt davon. Die Aufregung darum fällt mir bis heute schwer nachzuvollziehen. Allerdings blieb es nicht beim Wundgrind. Mit 12 bekam ich meinen ersten Pickel und noch einige mehr. Natürlich konnte ich nicht die Finger davon lassen. Daher sah mein Gesicht immer schlimmer aus als nötig. Da ständiges an der Haut rumfingern auch Schmutz und Bakterien reinreibt, was wieder mehr Pickel macht. Clearasil und Co. haben ihr Übriges getan, um meine Hautbarriere zu zerstören. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Tag in meinem Leben ohne aufgekratzt von Pickeln. In der Spätpubertät habe ich noch angefangen, die Reibeisenhaut, eine Verhornungsstörung der Haut, durch die kleine, verhärtete Pickelchen wie Gänsehaut entstehen, an meinen Armen aufzukratzen. Es war mir immer unangenehm, wenn mir jemand sagte, du blutest. Aber es war einfach unmöglich, es zu lassen, vor allem in Stresssituationen, da mich diese kleinen Schmerzreize erleichtern. Ein einziges Mal gab es eine lustige Situation in der Uni, als ein Mitstudent mich während der Vorlesung bat, damit aufzuhören, mich zu zerfleischen. Ich antwortete, wenn er damit aufhört, sich die Finger zu brechen. Er hatte ununterbrochen mit den Fingern geknackt. Und so saßen wir beide, unsere Ticks unterdrückend und dem Ende der Vorlesung entgegenfiebernd nebeneinander. Ich hätte es ja halt schön gefunden, wenn sie ein Paar geworden wären. Ende 20 wanderte das Picken von den Armen an den Haaransatz und die Kopfhaut, vor allem im Nacken, weil es unauffälliger ist. In schlimmen Zeiten hatte ich mir richtige Geheimratsecken gekratzt und musste mich wahnsinnig zwingen, das zu lassen, weil ich Angst hatte, dass sie für immer bleiben. Zum Glück sind die Haare nachgewachsen. Seit ich mit fungaler Akne kleine, grießartige Pickelchen zu tun habe, die einfach nicht ganz weggehen will, ist es auch wieder etwas schlimmer. Im Gesicht habe ich es zum Glück durch Pflegeumstellung fast wegbekommen. Hals, Dekolleté und Rücken sind aber immer noch betroffen. Leider bin ich bis heute nicht davon losgekommen zu kratzen. Es geht ganz automatisch und teils ohne, dass ich es wirklich bewusst mitbekomme, wie ich anfange. Manchmal schon morgens nach dem Aufstehen. Man kann quasi mein Stresslevel daran ablesen, wie stark ich zerkratzt bin. Aktuell ist der Hals dran. Ich habe mir auch einige Narben gekratzt, da ich manche Stellen immer und immer wieder aufkratze, weil mich die unebene Haut stört. Ich glaube, die Menschen nehmen es wahr, wenn ich vor ihnen stehe und die ganze Zeit an meinem Hals rumkratze und kleine Grinstellen abpicke. Ich sehe es manchmal an den Blicken, aber niemand sagt etwas, außer ich blute. Wahrscheinlich, weil keiner weiß, was er sagen soll. Ich wüsste es auch nicht. Aber es ist mir auch lieber, nicht darauf angesprochen zu werden. Immerhin traue ich mich mittlerweile ohne Make-up vor die Tür. Früher war das für mich unmöglich, weil ich mich für furchtbar hässlich gehalten habe. In meinen 20ern hatte ich eine regelrechte Make-up-Obsession, aber auch einen gewissen Spaß daran, mit Farbe mein Gesicht zu verändern. Es hat nur Stunden gedauert und ich kam ständig zu spät. Hurra, Klischee. Danach kam viel Pflege, da ich hoffte, damit endlich mal meine Haut zu verbessern. Allerdings habe ich dann neben fungaler Akne auch noch die Stewardessenkrankheit entwickelt und musste eine Zeit lang fast vollständig auf jegliches Zeug in meinem Gesicht verzichten. Seit ich mit mir selbst mehr im Reinen bin, gehe ich aber grundsätzlich lieber fast ohne Make-up vor die Tür. Auch um ein Zeichen gegen die Künstlichkeit unserer Gesellschaft zu setzen. Mir tun die jungen Mädchen und Frauen leid, die wie ich damals denken, sie müssten sich das Gesicht mit Unmengen Make-up zuschmieren, nur um irgendwem zu gefallen. Nichts gegen ein bisschen Make-up, um sich wohlzufühlen und weil man einfach Lust drauf hat. Aber die heutigen Trends finde ich wenig Selbstwert und Selbstannahme fördernd. Meine Haut war für mich immer anders als die anderer, zu narbig, picklig, schwabbelig, rau und zerkratzt. Aber ich bin auf einem besseren Weg als früher und zuversichtlich, dass ich das auch noch mit meiner Selbstarbeit, durch die ich schon so weit gekommen bin, hinbekomme. Es zumindest auf ein Level runterzubringen, unter dem ich nicht mehr leide. Liebe Grüße, Diana.
Das ist ein Paket. Ich glaube, Diana hat mir schon auf Instagram geschrieben. Wir haben uns da schon ein bisschen ausgetauscht.
Interesting.
Ja, und ich finde es super, Diana, dass du jetzt deine Geschichte einmal ganz ausführlich uns erzählt hast. Da kommt eine Menge. Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr wiederfinde in deiner Narbengeschichte vom Anfang. Und Vreni, wahrscheinlich in diesem nicht im Skinpicking, aber in der Selbstverletzung auch.
Nee, ich erzähle dazu gleich was.
Mhm. Also, du hast ja von Anfang an mit deiner Haut zu tun. Und ich glaube, deine Haut ist auch ein ganz großer Spiegel von dem, was bei dir innen passiert. Ist im Grunde ein Paradebeispiel für die Haut ist der Spiegel der Seele.
Total.
Und ich finde es großartig, wie offen du damit jetzt umgehen kannst mittlerweile. Und ich glaube, man kann an deiner Geschichte sehen, wie viel Stigmata und Tabus wir hier noch aufräumen müssen. Ob das jetzt zum Beispiel ein juckendes Schienbein ist, ja, wo ich merke, da bei mir passiert gerade psychisch extrem viel und meine Haut reagiert, warum auch immer, am Schienbein, aber sie reagiert. Und egal, ob das jetzt Narben sind oder Skinpicking oder eine Form von Selbstverletzung, wir verarbeiten ja auch über die Haut.
Absolut.
Und das ist ein prägnantes Beispiel.
Ich habe dazu direkt zwei Gedanken gehabt. Ich bin auch Skinpickerin.
Ja?
Ja, aber ich glaube nicht so extrem. Ich zeig dir mal kurz was.
Ja.
Siehst du hier an meinem Oberarm, hier überall so Flecken? Ich weiß, ihr mich nicht so gut hört, ich drehe mich gerade so ein bisschen
so
weg.
Punkte.
Ja, ja. Und hier auch?
Ja, da sehe ich es mehr.
Ja. Mhm. Ich drücke jeden Tag an meinen Oberarm rum. Jeden Tag.
Aber
das ist ein Tick.
Aber kann man das drücken, was du da hast auf den Oberarm?
Geht so.
Aber was kommt denn da raus?
Na, manchmal ist es nur so ein bisschen Talg. Manchmal sind es wie so kleine Mitesser. Guck, ich könnte schon wieder anfangen.
Siehst du, ich spüre dann so einen kleinen, du redest und fängst schon an.
Genau, ich spüre so einen kleinen Hubbel und dann will ich den wegmachen. Hier auch. Ich spüre so Hubbel und dann werde ich irre. Mhm. Werde irre. Ich werde ja aber auch irre, wenn ich bei anderen Menschen Milien im Gesicht sehe. Habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ich will die dann alle mal aufstechen und rausholen.
Das sind diese winzig kleinen...
Weißen. Milien sind diese kleinen weißen Grießkörner.
Grießkörner, genau. Genau. Ja.
Mhm. Genau. Und ich bin eine krasse Skinpickerin. Also ich habe eigentlich immer, und das mache ich schon seit ich Teenager bin, dass ich hier an meinen Oberarm so rumdrücke. Ich habe in letzter Zeit angefangen, die mal einzucremen, weil es, glaube ich, auch viel von trockener Haut kommt. Und ich mich ja eigentlich nie eincreme, weil ich ja eine faule Sau bin, wie wir alle wissen. Ja, aber heute früh auch schon wieder. Also jeden Tag, immer, ständig.
Aber ist das etwas, was du unbewusst machst? Und ist das, kompensierst du damit irgendwie Stress oder
Nee, ich mache das
Unruhe
ganz bewusst
oder so?
Im Bad abends. Brauchst perfekte Licht und dann picke ich da rum. Ständig. Und was wir beide ja wissen, wenn wir immer bei der Maniküre sitzen, können wir mein Stresslevel an meinen Fingern ablesen.
Ja.
Weil im Moment habe ich keine blutige Stelle, aber es gab auch schon Phasen, da war kein einziger Finger unblutig, nämlich die Nagelhaut. Und da merkt man, dass ich echt krasse Stressphasen habe. Habe ich aber nicht mehr so krass, weil ich das anders kompensieren kann heutzutage.
Ich finde an Dianas Geschichte, also ich konnte ja raushören, dass deine Kindheit nicht einfach war und da auch was mit deiner Mutter ist. Ich finde es auch total okay, dass du uns das nicht mitteilen musst. Mhm. Aber da kommt es mir so vor, als wäre die Haut sowas wie ein Ventil, wo extrem viel rauskommt. Und das zeigt es halt tatsächlich, was ich vorhin gerade gesagt habe, ne? Das ist einfach, Haut ist eben nicht nur physisch da und wir haben da irgendwas an der Haut, was uns stört, sondern Haut drückt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Und an die Haut ranzugehen, ist ja so ein bisschen wie auch an der Seele zu kratzen. Ne, so, da beschäftigt dich was, da tut dir was weh oder da ist irgendwas und dann willst du vielleicht diesen physischen Schmerz spüren oder irgendwie dich spüren. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen, dass man dann an die Haut geht.
Ja.
Weil man vielleicht sich mit dem, was innen passiert, nicht ganz so auseinandersetzen kann noch. Und ich kann das total gut verstehen, dass du sagst, ich bin dann noch nicht, dass ich damit aufgehört habe. Vielleicht wird das auch nie passieren. Who knows? Vielleicht ist das einfach dein Ventil, Diana. Aber deine Scham oder dass du das tust, die hat sich gesenkt, weil du mehr an dir arbeitest und feststellst, das ist eben so. Und das finde ich sehr wertvoll, das zu hören oder zu lesen in dem Fall.
Total, weil ne? Das ist ja schon auch was sehr belastet.
Total, ja. Aber du bist dir dessen bewusst und du setzt dich damit auseinander. Und ich finde es auch für uns hier, dafür bin ich sehr dankbar, dass du das mit uns teilst, einfach extrem wichtig, dass wir da über solche Dinge auch mal sprechen können. Ich bin das Gegenteil, ich fasse mich ja praktisch. Also bevor ich mir was ausdrücke, muss was passieren. Also.
Siehst du, und ich habe es quasi als Hobby.
Ja.
Liebe es. Magst du die nächste Mail vorlesen?
Sehr gerne. Die zweite Mail ist von Ria. Hallo ihr Lieben. Es ist so schön, dass ihr wieder weitermacht. Ich liebe es, dass ihr euch so lange einem großen Thema widmet. Meine Haut beschäftigt mich seit meinem 17. Lebensjahr massiv. Ich habe seit 20 Jahren Schuppenflechte. Mal ist sie schlimmer, mal besser. Es kommen immer mal wieder neue Stellen dazu oder sie gehen wieder. Ich habe insofern Glück, dass sie nie großflächig sichtbar war. Die größte Stelle war auf meinem Kopf, was ich immer ganz gut mit meinen Haaren verbergen konnte und in der Zwischenzeit viel besser geworden ist. Aber mittlerweile sind meine Nägel auch schon betroffen, genauso wie einige Gelenke. Aktuell komme ich damit ziemlich gut klar. Was mich an der ganzen Sache am meisten stört, ist, dass meine Ärzte mir nie empfohlen haben, auf meine Ernährung und Lebensweise zu achten. Krass. Kein Wort kam davon, keinen Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen, was ich zum Glück nie gemacht habe, oder auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, die das Ganze verschlimmern können. Außerdem, wie wichtig Sport ist. Ich frage mich, wo ich jetzt wäre, wenn ich das Wissen über die Ernährung damals ansatzweise gehabt hätte. Vielleicht wären wenigstens die Gelenke noch nicht betroffen, wer weiß. Ich habe aber eigentlich immer hauptsächlich Cortison bekommen. Die Medizin muss wirklich dahin kommen, präventiv zu arbeiten und nicht immer nur Brände zu löschen, die ganz schnell wieder aufflammen, wenn man die Ursache nicht behandelt. Ich arbeite mittlerweile sehr an meiner Psyche und versuche entspannter und zugleich mutiger zu werden. Ich habe zusätzlich viel in mich reingefressen, was die Haut dann mit Schuppenflechte-Symptomen verarbeitet hat. Es ist so wichtig, gut zu sich zu sein und sich lieb zu haben, denn wir verbringen das ganze Leben mit uns. Danke für euren Podcast, eure Ria.
Ja, auch wieder ein typisches Beispiel von die Haut ist Spiegel der Seele. Und da muss ich dir so zustimmen, Ria. Es nervt mich auch so oft in der Schulmedizin, dass da nur akut an den Bränden gelöscht wird, aber überhaupt gar nicht nach der Brandursache gesucht wird. Und ich bin ja auch immer Freundin davon, zu gucken, woher kommt denn überhaupt das Symptom, das ich gerade habe, wie kann ich mir das erklären? Und bei mir ist es ganz viel auch in Bezug auf meine Psyche, dass ich zum Beispiel mittlerweile verstehe, warum ich Anflüge von Panik bekomme, wenn ich sie bekomme. Und da werde ich auch immer besser. Aber es war auch ganz lange für mich, dass ich einfach nur mich dieser Emotion hingegeben habe und nicht wusste, woher es kommt. Mhm. Und mittlerweile weiß ich viel besser, damit umzugehen. Und bei mir ist es auch so, wenn es mir nicht gut geht, sehe ich das auch sofort an meiner Haut. Ich habe zum Beispiel auch sehr empfindliche Kopfhaut und da picke ich übrigens auch gerne mal rum, wenn da irgendwelche...
Wo nicht?
Aufgekratzt, aber echt. Dann da irgendwie an meinen Fußsohlen. Wobei doch, das habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer meine Blasen an den Füßen aufgedingst, als ich Kind war. Lacht meine Oma bis heute. Ich musste immer vor mir ins Bett gehen, musste ich poolen. Ist echt so. Immer Dreck zwischen den Fuß zwischen den Zehen rausholen und poolen. Ja.
Der einzige Moment, wo ich zwischen meine Zehen gehe, ist kurz vor der Pediküre. Wenn ich denke, da sind Sockenflusen drin, bevor ich die ins Wasser mache.
Aber machst du es nicht jeden Abend?
Nein.
Wirklich nicht?
Nee, aber was, und das zweite Mal, ich habe ja gesagt, zweimal, wo ich das mache, ist nach dem Duschen.
Ja.
Dann trockne ich zwischen den Zehen mit dem Handtuch ab.
Ja.
Weil ich irgendwann mal gelesen habe, da bleibt es halt feucht und da könnte sich was
Pilz bilden oder
und
so. Genau.
Und da,
wie Mama früher immer gesagt hat, gut die Zehen abtrocknen.
Genau.
Ja, Mutter, mach
und
ich.
Das mache ich tatsächlich auch. Das sind die einzigen beiden Male, wo ich zwischen meine Zehen gehe, glaube ich.
Crazy. Nee, ich mache das wirklich jeden Abend, wenn ich Socken ausziehe, dann gucke ich, dass da nichts mehr dazwischen ist, sonst werde ich irre.
Nee, das erledigt sich ja dann beim Duschen, oder?
Ja, das stimmt.
Bei mir.
Ja.
So, aber
ich dusche ja nur einmal im Jahr. Das ist schon ein bisschen schwieriger bei mir.
Ja, ich finde es auch ein ganz wichtiger Aspekt in deiner Mail, Ria, dass du sagst, die Medizin muss daran, an die Ursachen zu gehen. Ich denke, wenn wir die Probleme oder alles, was unser Körper uns sagt, mal ganzheitlich betrachten und behandeln, sind wir ein ganzes Stück weiter. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um meine Migräne in den Griff zu bekommen. Und das auch, natürlich, das monierst du hier ja auch, erst über die Jahre mit dem Wissen über Ernährung, Stressindikatoren, Schlafmangel, ganz viele Dinge, die damit reinspielen. Tatsächlich auch Wetterfühligkeit bei mir oder Tiefdruck. Aber dass man im Grunde, und das haben wir schon mal gesprochen, was beim Thema Haut, dass man jetzt nicht mehr geht, ah, scheiße, ich habe Pickel, ich muss diese Pickel wegkriegen, sondern warum kriege ich gerade Pickel? Ich kriege ja ganz symptomatisch Pickel, wenn irgendwas für mich Wichtiges ansteht. So aus so eine Gegenreaktion, so eine Nervositätsreaktion. Ich weiß, ich habe jetzt irgendwas ganz Wichtiges und will da irgendwie ganz toll aussehen und dann kriege ich einen Pickel.
Geil. Nee, das habe ich nicht, aber ich habe Zykluspickel.
Ja, die habe ich auch.
Ja.
Aber dann weiß ich halt auch, ach so, Zyklus und so. Und im Grunde benutze ich meine Haut jetzt eigentlich eher, um zu lesen, was bei mir passiert. Und klar kann man dann an die Symptome gehen. Also ich versuche auch, mein Schienbein vom Jucken wegzukriegen. Und die trockene Haut da wegzukriegen, aber ich habe meine Haut früher immer als so ein Problem betrachtet, da muss ich immer eine Lösung für finden. Das heißt Pickel, der Pickel muss weg, da muss irgendwas Ätzendes drauf. Und dann gehst du ja durch alles durch, ne? Was ist das? Gibt's da die Zysäure, Teebaumöl und so. Und das sind ja noch die, sagen wir mal, die Dinge, die ganz okay sind. Aber sich dann eben auch ganzheitlich zu betrachten und auch Probleme, die man mit sich hat, nicht nur gesundheitlich, ganzheitlich zu betrachten und anzugehen, ist so wichtig. Ich glaube, dass die Medizin sich so langsam dem Thema ein bisschen mehr öffnet.
Ja, Halleluja.
Langsam, langsam, aber eine wichtige Message, die du uns hier mitgibst. Ria, vielen Dank.
Finde ich auch. Du hast gerade gesagt, du versuchst in deinem Gesicht oder in deiner Haut auch ein bisschen zu lesen. Und bevor wir weitermachen mit der Sprachnachricht, apropos Lesen, ihr könnt unser Buch vorbestellen. Unser Buch ist vorbestellbar, Hirn und Hupen, überall, wo es Bücher gibt. Und wir erscheinen im September. Nur als kurzer Einwurf hier.
Stimmt, kleiner Fun-Fact.
Machen wir jetzt jede Folge bis September. Kommt so ein, ach übrigens, unser Buch ist vorbestellbar. Hirn und Hupen von Mia Bikawai und Vreni Frost. Überall, wo es Bücher gibt. So, und jetzt machen wir weiter mit unserer Sprachnachricht.
Hallo liebe Vreni, hallo liebe Mia, hier ist Ella. Ich wollte euch erst einmal vielen lieben Dank sagen für euren tollen Podcast. Ich bin ein Riesenfan vom Hirn und Hupen Podcast. Und danke euch sehr für eure wertvolle Arbeit, für eure ganze Aufklärung, für alle Themen, die ihr im Podcast ansprecht. Ich finde, das ist so, so wichtig. Und manchmal hätte ich mir echt gewünscht, dass ich diesen Podcast irgendwie schon in der Pubertät mit, keine Ahnung, 12 bis 14, glaube ich, so vor allem gehabt hätte. Aber es ist ja nie zu spät, solche Themen anzugehen, sich zu informieren, darüber zu lernen, sich auszutauschen. Also erst einmal tausend Dank für das, was ihr macht. Das ist so, so, so krass wertvoll. Und ich wünsche mir, dass gerade ganz, ganz viele junge Mädchen auch auf euren Podcast aufmerksam werden und da ganz, ganz viel mitnehmen können. Aber heute melde ich mich einmal zu eurem neuen Themenblock Hautgesundheit und ja, dachte, ich kann da vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich bin nämlich Kosmetikerin und habe mit dem Thema Haut jeden Tag zu tun und habe da festgestellt, dass einfach super viele super streng mit sich sind, zu mir ins Studio kommen und irgendwie sagen, boah, ich habe so krass viele Falten oder ich habe so große Poren oder meine Haut sieht irgendwie so, ja, uneben aus. Und ich habe ja immer die Vergleiche und weiß, was vielleicht wirklich ein bisschen uneben aussieht, welche Haut vielleicht sogar erkrankt ist, und finde, dass die meisten sehr, sehr, sehr hart mit sich umgehen und eigentlich so eine tolle Haut haben und so glücklich und zufrieden sein könnten. Und wollte da einfach mal so ein bisschen einen kleinen Reminder per Sprachnachricht hier in eure Köpfe senden, dass eure Sehgewohnheiten wahrscheinlich auch so krass durch Social Media beeinflusst sind oder durch Werbung, durch Printkampagnen, wo eben nur makellose Haut gezeigt wird, die so ganz, ganz selten bis gar nicht in der Realität existiert. Und ja, also schaut so ein bisschen, ja, was sind eure Sehgewohnheiten und inwiefern sind die überhaupt mit der Realität vergleichbar? Meistens nämlich gar nicht, und seid nicht so streng zu euch. Schaut lieber mal auf Aspekte, wie dass eure Haut euch jeden Tag schützt, dass sie euer größtes Organ ist, immer für euch da ist, pflegt sie gut, schützt sie gut, tragt Sonnenschutz und seid nicht ganz so hart zu euch selbst. Müsste nämlich gar nicht sein. Das war mir ein sehr großes Anliegen, das einmal zu sagen. Ihr seid alle super schön, ihr habt so eine tolle Haut und genau, schaut da ein bisschen mehr auf die positiven und guten Seiten eurer Haut, anstatt euch immer an großen Poren, die gar nicht groß sind, aufzuhängen. Genau, ich drück euch, ihr beiden. Danke für die tolle Folge.
So geil, es hat angefangen. Ich dachte so, Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Uh-huh. Das ist Ella, das ist meine Kosmetikerin. Du warst auch schon bei ihr.
Ja.
Und ich war lustigerweise erst letzte Woche bei ihr. Ja,
ja, Ella, wir haben dich erkannt. Deswegen ist es, glaube ich, auch okay, dass wir dich hier mit Klarnamen nennen. Du willst ja auch nicht anonymisiert werden. Ich fühle mich personally attacked, muss ich mal sagen.
Wirklich?
Nein.
Aber was meinst du damit?
Naja, weil das bin genau ich.
Wovon bist du?
Sie da spricht, das bin total ich. Ich liege bei Ella auf der Liege und sage, also ich habe diese großen Poren und also Falten habe ich jetzt nicht, das, aber dann sage ich, und hier, das ist unruhig und das ist uneben und kann man da nicht was machen und sonst irgendwas.
Ich komm gleich rüber und gib dir mal ein Watschen, damit du mal wieder hier ordentlich denkst, hier, Frau Kawai.
Das ist, also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich in dem Moment, in dem ich bei meiner Kosmetikerin liege oder bei einer Kosmetikerin liege oder bei irgendeiner Behandlung, das ist ja der Moment, wo ich denke, jetzt kann ich ja darüber reden. Mhm. Also, weil da arbeiten wir jetzt dran. Ich renne jetzt nicht durch die Weltgeschichte und sage, meine Haut ist so scheiße.
Doch, Mia hat so ein T-Shirt an, wo drauf steht, ich habe große Poren.
Ja, genau. Und dann so Pfeile.
Und schöne Hupen. So,
ja, genau. Große Poren. Aber ich habe auch schöne Hupen. Also immer nach unten gucken und nicht nach oben. So, das funktioniert bei meiner Narbe übrigens.
Wo hast du große Poren?
Auf der Nase.
Wirklich?
Ja. Ich habe vergrößerte Poren auf der Nase. Meine Nasenspitze dreht total durch. Ich habe ja schon erzählt, dass ich da den einzigen Pickel in der Pubertät hatte. Ich hatte da eine Zeit lang eine Warze drauf, so eine kleine, harte, helle, die dann von selber verschwunden ist, mit 15, glaube ich, für ein paar Wochen. Ich habe die geplatzten Äderchen, die ich von meinem Papa geerbt habe.
Da habe ich auch ein paar entdeckt.
Auf der Nasenspitze. Und ich habe vergrößerte Poren auf der Nasenspitze.
Ist aber geil, weil da kommen die besten Mitesser rein. Kann man alles schön ausdrücken.
Ja, wenn man drauf stehen würde. Meine Nasenspitze wäre deine Spielwiese. Aber für mich...
Ella hatte übrigens so ein geiles Gerät, als ich bei ihr war.
Ja.
Das funktioniert, das ist elektrisch.
Ja.
Das ist wie so ein Schaber. Und das lockert durch so ganz kleine Wellenbewegungen, lockert das so mit Esser. Habe ich gesagt, boah, das will ich
das
auch.
Das macht dich gerade so ein bisschen geil, ne? Ja, ich sehe das schon. So, bei mir ist gerade so klein, so ein winzig kleiner Würgereiz.
Mir genau. Kommt schon hoch und ich so, oh geil, ja, will ich haben.
Ja,
ist,
ja.
Aber die Message ist so schön, weil...
Und wichtig.
Ja, weil ich mir das eigentlich auch nie klar mache, die Haut ist das größte Organ und die ist echt krass. Also, wenn ich mir das mal so angucke, die schützt uns echt crazily.
Ja, also ich habe mich, wie gesagt, da sehr, nicht nur... wenn ich auf der Liege liege, ertappt gefühlt, sondern auch, ich bin grundsätzlich nicht mehr der Meinung, und wir haben ja auch darüber gesprochen, über Haut schon, dass ich irgendwie schlechte Haut habe oder tatsächlich irgendwelche Probleme mit der Haut. Aber ich bin sehr verletzlich, was die Haut angeht. Also ich gehe da total mit, dass was man sagt, ich bin entwöhnt von normaler Haut, die irgendwo zu sehen. Nicht im echten Leben, das stört mich null. Aber medial oder so, und ich bin, was das Thema geht, extrem empfindlich. Ja, klar, und ich lese mich da total drin. Also ich fühle mich hier gerade angesprochen. Vielen Dank, Ella. Das ist etwas, was ich weiß und was wahrscheinlich wir Frauen alle wissen. Aber da sind wir einfach noch irgendwie angreifbar, wie mit so vielen anderen Äußerlichkeiten, die uns betreffen. Wir schreiben viel im Buch auch darüber, ne, dass wir ja damit aufräumen wollen. Und ich schreibe viel darüber, wie oft.
Du schreibst ein Buch?
Ich schreibe ein Buch. Ah, verrückt. Kommt, glaube ich, am 4. September raus.
Ah, wie heißt das?
Ja, Hirn und Hupen.
Ah,
ja.
Interesting.
Aber dass ich wirklich mit viel noch struggle, obwohl ich so viel schon weiß und immer mehr lerne, der Struggle ist real. Und solche Reminder sind immer wieder wichtig. Also danke, Ella.
Danke, Ella. War toll bei dir letzte Woche.
Willst du die nächste Mail lesen? Oder
ja, die nächste Mail von Almira. Hallo ihr beiden, so schön wieder von euch zu hören, finden wir auch.
Mhm.
Zum Thema Haut. Tatsächlich war meine Haut lange das, was ich am liebsten an mir verändert hätte. Und dabei habe ich nicht einmal wirklich große Probleme mit meiner Haut. Ich habe keine Krankheiten und keine Allergien. Allerdings habe ich sehr helle Haut mit vielen, vielen Muttermalen über den ganzen Körper verteilt. Am liebsten mag ich ja die Sprüche, geh doch auch mal in die Sonne, dann wirst du auch braun. Oder, wenn du immer so einen hohen Lichtschutzfaktor nimmst, ist ja kein Wunder, dass du nie braun wirst. Welcome to my life. Sehr tolle Tipps. Naturgemäß bekomme ich schnell Sonnenbrand, habe auch schon Sonnenallergien entwickelt, aber dem kann ich vorbeugen. Ich bin viel draußen unterwegs, da ich einen Hund habe und auch im Außendienst tätig bin. Daher sind meine Arme, mein Dekolleté und mein Gesicht meist etwas gebräunt bzw. mit vielen Sommersprossen übersät. Bereits die Unterseite meiner Arme ist sehr viel heller. Meine Beine, je nachdem wie oft ich kurze Hosen oder Röcke trage, sind auch ziemlich hell, mit einigen Sommersprossen. Und mein Bauch ist nahezu weiß. Im Bikini sehe ich daher aus wie eine gescheckte Kuh. Ehrlich gesagt stelle ich mir das gerade ziemlich schön vor.
Ich finde das auch ganz zauberhaft.
Mhm. Noch immer gibt es wirklich Menschen, die mich auf meine zu helle Haut ansprechen. Ich finde und fand das schon immer übergriffig. Ich kann und vor allem will ich es nicht ändern, da jedes Sonnenbad bei meinen zahlreichen Muttermalen das Risiko von Hautkrebs erhöht. Durch meine Aufenthalte im Freien bekomme ich genug Sonnenlicht ab, schütze mich aber mit hohen Lichtschutzfaktoren. Inzwischen bin ich mit meiner unruhigen Haut im Reinen. Ich hoffe einfach nur sehr, dass sie nicht doch irgendwann eine böse Überraschung für mich bereithält. Daher passe ich gut auf sie auf und ignoriere dumme Sprüche. Danke für euren tollen Podcast, Almira. Ha, Almira, that's my life. Ich bin ja Bleichgesicht par excellence. Früher bin ich braun geworden, heute bin ich wirklich bleich wie sonst was. Gehe nicht in die Sonne, also ich bin absolut sofort Schatten. Also ich will nicht mal ansatzweise in die Sonne und bin auch wie du wahnsinnig empfindlich, was Sonne angeht.
Ich finde es gut, dass du hier mal aufräumst mit diesem Thema gesunde Bräune. Wir sind alle hautkrebsgefährdet.
Hautkrebs hat ja nichts mit Sonnenbrand erstmal zu tun. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört die Folge mit Susanne, die vorige Folge, da sprechen wir über Hautkrebs.
Genau, und da kann man einfach sehen, wie sehr wir das auch teilweise unterschätzen. Ich will nicht die ganze Zeit von mir sprechen, aber ich weiß, ich habe zum Beispiel von meinem Papa geerbt, der ist eher der hellere Hauttyp und hat den ganzen Körper übersät mit winzig kleinen Sommersprossen oder und ich habe das auch,
ja,
auf Arm
das hast
und Bein
du wirklich.
Und ein bisschen im Gesicht und das ist eine lustige Kombination, weil ich eigentlich eher asiatisch bin und dann habe ich überall
ich finde
diese,
super cool.
diese Millionen kleinen ja. Pünktchen, die ich tatsächlich aber auch sehr mag.
Ja, ich finde die auch super.
Und die irgendwie auch Papa bei mir schreien und deswegen irgendwie habe ich ein liebevolles Verhältnis zu denen, aber die sind auch klein und die machen mir auch keinerlei Probleme.
Nee, die sind auch voll toll, ich liebe die.
Ja, und lustigerweise hat meine Schwester die gar nicht, ne? Also das ist dann wieder, siehst du, wie die Genetik funktioniert. Aber Muttermale, größere, erhabene und so weiter. Wie gesagt, wir verweisen nochmal auf die Promi-Folge 4 vorher mit der Susanne, aber da muss man drauf achten. Und ich finde es sehr schön, Almira, dass du nochmal betonst, dass es eben irgendwie gibt es dieses Stigma schon wieder, da haben wir wieder eins, dass diese extreme Blässe nicht schön ist oder auch meine beste Freundin Agnes, die ist auch ein sehr, sehr heller Hauttyp, die immer sagt, ja, ich weiß wie eine Wand und so. Ich versuche damit selbst bräuner mal ranzugehen oder irgendwas. Wo ich so denke, dass wir wieder dahin müssen, dass wir die Schönheit erkennen in der Diversität, die wir nun mal haben. Und es ist auch immer eine Frage von Trends und der Zeit. Früher, das ist nichts Neues für euch als Adelige, da war es ganz, ganz wichtig, überhaupt nicht gebräunt zu sein, weil das einem gezeigt hat,
dass
man musste nicht auf dem Feld arbeiten.
Genau.
In Japan, in Asien ist es so, dass es weiße Haut auch ein Zeichen von edler, schöner Haut ist. Da gibt es Whitening-Produkte statt Selbstbräuner und da gehen die mit Sonnenschirm raus und bedecken ihre Arme und alles, um ja nicht Farbe zu kriegen. Das heißt, es ist im Grunde auch immer eine Frage der Point of View, des Blickwinkels, von Trends, von Zeiten, von Zeitgeschmack. Wenn wir immer mehr dazu wieder zurückgehen, zu sagen, das ist eine individuelle Schönheit. Ich finde diese zarte Blässe mit den Sommersprossen, von denen du erzählst, finde ich wunderschön tatsächlich.
Ich auch.
Und ich finde auch Vreni mit deiner, ich finde dich extrem schön und elegant. Ich finde Agnes mit ihren hellgrünen Augen und ihrer zarten weißen Haut so porzellanhaft. Das finde ich total schön. Ich könnte mich komplett der Sonne verwehren und würde nicht diese edle Blässe bekommen, sondern diesen leicht gelben Unterton haben. Das ist aber fein, ja. Aber das ist etwas, das macht euch halt aus. Und das darf bitte genauso schön sein.
Mein kleiner Neffe ist auch ganz blass. Und wir sagen immer, er hat die Oma-Gene oder die Ur-Oma-Gene für ihn ja geerbt, weil er ist ganz blass und hat so rötliche Haare und ganz viele Sommersprossen. Und ich finde, er sieht so krass aus. Also nicht nur, weil er mein Neffe ist und ich ihn furchtbar lieb habe, aber ich finde, der ist ein krasses Gesicht einfach. Wenn das so bleibt, alter Falter, dann werden jetzt die Jungs und Mädels hinterher rennen, du.
Ich hatte ja zeitlang so einen kleinen, es war kein Fetisch, also so einen kleinen, habe ich immer noch so ein bisschen, so einen Softspot für Gingerheads.
Ja.
Also so rothaarige Frauen und Männer finde ich bezaubernd,
ich auch.
Schön, anziehend. Ja. Ich habe rothaarige Männer gesehen mit
so
roten
besonders.
Bärten, wo ich gedacht habe, oh mein Gott.
Ja.
So. Und diese Frauen auch teilweise, auch bis heute, also ich beneide niemanden, aber wirklich gesagt habe, oh mein Gott, das ist so ätherisch schön.
Ja. Oh, da kriege ich schon wieder Bock, meine Haare wieder so Kupfer zu machen. Ich hatte doch meine Haare ganz lange in so einem Kupferton.
Ja. Das müsste dir auch gut stehen, weil du auch den Hauttyp
auch,
hast.
Tut es auch, aber jetzt sind alle meine Perücken auf diese Farbe gefärbt und ich versuche ja immer, die Menschen nicht so krass zu verwirren, aber eigentlich hätte ich auch mal wieder Bock auf Ginger.
Und warum nicht Leute verwirren?
Warum nicht Leute verwirren? So, wir
ich
verwirren
von,
euch nicht.
Ich werde von roten Haaren absehen. Ich habe festgestellt, ich habe eine rothaarige Perücke aufgehabt beim Dreh von Schrankalarm mal. Rote Haare machen mich alt und ich sehe aus wie so eine verlebte Domina.
Ja, so lustig. Ich könnte mir dich auch nicht mit roten Haaren vorstellen.
Nee, das wirklich, das funktioniert nicht.
Sieht ein bisschen aus wie Karneval dann wahrscheinlich, ne?
Ja, das wäre ja noch okay. Das würde ich noch aussehen, würde ich absichtlich machen. Ich sehe wirklich aus wie so eine verlebte Kneipenwirtin.
Geil.
Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das Faszinierende an Farbe oder
so. Also wenn wir beide irgendwann mal unsere Kneipe aufmachen, dann trägst du rote Haare und ich bin so komplett Sonnenstudio gebräunt.
Genau.
Und blond.
Geil.
So. Und wir machen
weiter. Das
haben
wir geklärt. Wir haben noch eine Mail. Die Mail ist von Mandala. Hey Vreni, hey Mia. Danke für diesen so wichtigen Themenblock. Ich mochte schon den zum Thema Körperwahrnehmung sehr gerne, aber mir hat hier ein wichtiger Aspekt gefehlt. Die Haut. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Themen so umfangreich sind, dass ihr sie nicht mal innerhalb von 4 Folgen abbilden könnt.
Ja.
Umso schöner, dass ihr euch in diesem Themenblock dann mit dem Thema Haut auseinandersetzt. Nun zu mir. Ich bin von Geburt an durch ein sehr großes, auffälliges Feuermal in meinem Gesicht, also auf meiner rechten Wange, direkt neben der Nase geprägt. Falls es jemand nicht kennt, das ist eine angeborene Fehlbildung von kleinen Hautgefäßen in der Haut. Und es ist rötlich bis bläulich gefärbt. Es ist also super auffällig. In meinem Fall ist es auch wirklich groß. Ich wurde natürlich ständig darauf angesprochen. Zuerst von anderen neugierigen Kindern und später von fiesen Jugendlichen. Und natürlich habe ich sehr darunter gelitten. Wie auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet ich? Warum bin ich so anders? Es lässt sich natürlich auch nicht mal ebenso wegschminken. Das Einzige, was helfen könnte, ist eine Lasertherapie, die aber auch sehr langwierig ist. Ich könnte jetzt sagen, dass ich mich damit abgefunden habe, aber das habe ich nicht wirklich. Wenn ich neue Leute kennenlerne, spüre ich immer, dass sie direkt auf mein Feuermal gucken. Naja, und dann schäme ich mich doch wieder. Weil es eben nur etwas Äußeres und gesundheitlich Harmloses ist. Und dennoch macht es mich fertig. Ich wäre so gern manchmal einfach ganz normal. Was für andere selbstverständlich ist, wird für mich nie so sein. Danke, dass ich meine Geschichte mit euch teilen darf. Bitte macht weiter so, Mandala.
Da muss ich erst mal sagen, mir tut es in der Seele weh, dass sie sagt, sie schämt sich dafür, weil sie kann überhaupt nichts dafür. Und in mir kam jetzt hoch, eigentlich schäme ich mich dafür, wenn ich Leute anstarre, die irgendwie anders aussehen. Ich glaube, das macht man ganz automatisch, weil es eben was ist, was der Blick so normalerweise nicht oft sieht. Also daran ist man nicht gewöhnt. Aber ich versuche mir auch seit Jahren anzugewöhnen, Menschen überhaupt nicht durch ihr Äußerliches zu bewerten oder anzustarren, was ich noch nie gemacht habe. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Und ja, eigentlich sollten sich die Leute, die so starren, hinterfragen.
Ich bin hier auch gestolpert über das, was du gerade gesagt hast und über das, ich wäre so gern normal.
Mhm.
Und da würde ich gerne Bezug zu nehmen, dass wir auch Normalität wieder normalisieren müssen. Also im Grunde neu definieren, oder nicht neu definieren, im Grunde definieren müssen, dass Normalität nicht bedeuten sollte. Man kann es natürlich vom Wort ableiten, dass man einer Norm entspricht. Wir Menschen entsprechen nicht einer Norm. Das ist ein Irrglaube und eine Mär, die uns hier erzählt wird, dass es eine Norm gibt bei uns Menschen. Und wenn man der nicht entspricht, wäre man nicht normal. Das ist alles normal. Es ist menschlich und so sind wir geboren worden. Und du bist in die Position gebracht worden und ich verstehe dich komplett, dass du dich schämst, weil du das Gefühl hast, es entspricht nicht der Norm.
Ja, ich verstehe das auch.
Und ich verstehe das total. Und dann, ich spüre deinen Leidensdruck und ich wäre nicht anders. Mir würde es nicht anders gehen. Ich weiß aber auch, dass es auf der anderen Seite, es ist hart, solche Blicke zu ertragen. Und sobald es wirklich ein Starren ist oder natürlich auch, wenn man dafür angegangen wird oder sonst irgendwas, ist es einfach tough. Wenn aber irgendwas, sagen wir mal, auffällig ist, was den Blick hinzieht und so, dann guckt man da hin. Das muss im ersten Blick vielleicht noch nicht mal wertend sein, sondern das ist vielleicht zum Teil Interesse oder halt eben auch Verwunderung. Und dann geht's eigentlich, finde ich, um den nächsten Blick. Das ist, glaube ich, der zweite Blick. Ich glaube, das ist der vielleicht entscheidend ist. Wenn ich jetzt ein blödes Beispiel mal irgendwie heranziehen kann, dann ist das zum Beispiel, wenn ein Verkehrsunfall passiert. Ja, ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wenn ein Verkehrsunfall stattfindet, dass man hinguckt, weil man wissen will, was ist da passiert. Und man guckt. Aber dann gibt es Gaffer. Das sind die dann stehen bleiben, die den Verkehr behindern, die helfen, die praktisch Leuten in einer sehr vulnerablen Situation, wenn sie es denn mitkriegen, ein sehr schlechtes Gefühl geben, wovon man sie auch schützen muss vor diesen Blicken, die natürlich auch letztendlich Rettungseinsätze behindern können und so weiter, aber das führt jetzt so weit, sondern da gibt es dieses Starren, das Gaffen, eine gewisse Faszination am Leid oder an dem Schicksal eines anderen. Das ist sehr schwierig. Und ich glaube, es ist dieser zweite Blick, an dem wir arbeiten müssen. Ich glaube, dass es okay ist, wenn man erstmal guckt. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Feuermal, aber bei mir gucken wir als allererstes auf die Titten. Das ist, und das nehme ich ihnen mittlerweile nicht mehr übel.
Ich gucke da auch hin.
Ja, wenn ich einen Ausschnitt trage, das Erste, was passiert ist, man guckt mir auf die Titten.
Ich gucke Frauen voll oft auf die Brüste.
Ich gucke auch ständig irgendwo hin, weil ich denke, oh wow, okay, so. Der entscheidende Blick ist, wie gesagt, der zweite Blick. Ja. Guckt man mir dann auch dann in die Augen und bleibt man vielleicht bei den Augen. Ja. Und so, und das wirst du wahrscheinlich auch so empfinden. Das heißt, wenn man, du wirst es kennen, dass man dir wahrscheinlich erst aufs Feuer mal im Gesicht guckt, aber dann, vielleicht sieht man dann dich. Und das versuche ich zum Beispiel immer zu tun. Das müsstest du berichten, wie du damit umgehst. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir helfen würde, wenn man mich nicht jedes fucking Mal natürlich, aber sonst eher so ein bisschen freier damit auch umgeht. Also, dass man nicht starrt, sondern dass man dann, wenn man wirklich sich damit beschäftigt und irgendwie Fragen hat, sich vielleicht auch einfach traut, sich zu fragen. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, so alt bin ich, als Gorbatschow an der Macht war, der hat ja so einen Schwammerl, so einen Blutschwammerl auf der Stirn, so ein großes. Und das war für mich immer so ein bisschen geformt wie Afrika. Und das muss ja gar nicht stimmen, aber in meiner Wahrnehmung war das so. Und ich weiß noch, dass ich beim Nachrichtengucken mein Papa gefragt habe, was denn der Mann da auf dem Kopf hat und warum das aussieht wie Afrika. Und dann hat mein Vater mir, in meiner Erinnerung, so einen Blutschwammerl für Kinder erklärt und meinte, es ist ja interessant, dass du da Afrika siehst und so. Und seitdem wusste ich aber, was ein Blutschwammerl ist oder vielleicht ein Feuermal. Ist wahrscheinlich ein Feuermal, das ist wahrscheinlich das Gleiche, weiß ich nicht, denke ich. Ja. Und dann war auch gut. Ich glaube, also was ich mir vorstellen könnte, ich möchte nicht für dich sprechen, aber was ich mir vorstellen könnte, was schön wäre, ist, wenn wir offener, stigmabefreiter mit Sachen umgehen, die vielleicht eben nicht der Norm entsprechen und sie aber deswegen nicht bewerten, dass das normal sein kann. Und wenn wir neugierig sind, vielleicht einfach nachfragen. Und ansonsten gibt es ja immer noch sowas wie Pietät.
Total. Vor allem an gerade sowas wie Feuermalen, da kann keiner was dafür. Die kommen nicht durch Feuer oder sonst irgendwas. Ja. Von daher, das gehört dazu. Ich habe vor 2 Tagen auch eine Frau gesehen beim Eisessen. Da war ich in der Eisdiele und die hatte das halbe Gesicht war Feuermal.
Ja.
Und ich finde auch, wie du gesagt hast, lasst uns Dinge wieder normalisieren, auch wenn sie nicht der vermeintlichen Norm entsprechen. Und auch an alle unsere HörerInnen da draußen, lasst uns alle da an uns arbeiten, Menschen in den unterschiedlichsten Hauttypen, Tönen, sonst was, Beschaffenheiten anzunehmen, so wie wir sie auch mit ihren ganz unterschiedlichen Charaktereigenschaften annehmen.
Vieles in der letzten Zeit auch medial über Vitiligo passiert, weil wir haben jetzt, und da haben wir wieder das Beispiel der Repräsentation, wenn wir Models wie Winnie Harlow haben und mehrere, die wirklich mit Vitiligo, das ist diese Pigmentstörung, wenn man so nennen will, in der man dunkle und sehr helle Haut sich so ein bisschen fleckig abbilden.
Das finde ich so schön.
Und da kommen ja ganz tolle, teilweise wie so Rohrschachmuster im Gesicht. Ja. Und das kann extrem ästhetisch sein.
Aber gerade Winnie Harlow ist halt einfach auch unfassbar schön.
Ja, also, gut, das ist natürlich dann ein Beispiel von, das wissen
wieder
wir.
Normschön.
Find normschön und der Diversity in den Medien. Das heißt, wir haben ja auch alles, was so ein bisschen mal von der Norm abweicht, ist dann aber trotzdem nochmal die schöne Version. Aber ich finde immer, jeder Step zur Repräsentation ist ein wichtiger. Und als Fazit vielleicht, das betrifft ja nicht nur Hautgeschichten wie Vitiligo, Feuermal und so weiter, sondern das betrifft auch eine Behinderung oder irgendein anderes Merkmal, das vielleicht abweicht, dass man das halt eben nicht, dass man das nicht anstarrt oder irgendwie ja aus der Norm rausnimmt, sondern sagt, das ist halt eben die Vielfalt. Und dann aber auch vielleicht den Mut hat, offen über Dinge zu sprechen und sie damit ja auch zu normalisieren. Ne? Dass man einfach darüber spricht, was wir hier die ganze Zeit machen bei Hirn und Hupen.
Es war auch wieder ein schöner Abschluss für diesen ersten Themenblock. Eine Sache entspricht der Norm, nämlich die 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast.
Das folgt einer ganz klaren Regel.
Das folgt einer ganz klaren Regel. Da freuen wir uns sehr drüber. Und generell über euer Feedback zum Podcast. Danke, dass ihr bei Staffel 2 auch wieder am Start seid. Wir freuen uns riesig. Und nächste Woche startet dann schon ein neuer Themenblock.
Genau, ein Themenblock, der extrem wichtig ist, der vom Thema her vielleicht sogar in die erste Staffel gepasst hätte. Aber wir haben immer gar nicht so viel Raum für Themen. Deswegen jetzt endlich, wir reden über Zyklus, PMS und Hormone.
Gar kein Bock. Ich glaube, es fällt auch genau mit meinem Zyklus, mit meiner Periode zusammen. Na toll, so.
Ja, da reden wir über so viele Dinge, die uns da
die uns
beschäftigen.
Alle nerven.
Die uns alle nerven und ich, das erreichen, glaube ich, wir Folgen mal wieder nicht.
Ja, wir machen eine ganze Staffel zum Zyklus.
Genau.
Nein, aber da freuen wir uns sehr drauf. Verhaltene Freude. Aber das ist ein super wichtiges Thema.
Ich freue mich tierisch. Ich möchte darüber sprechen, wie ich alles voll blute und wie es mir geht.
Ja, wir machen eine Splatter-Folge mit mir, wie es Periode. Ich freue mich riesig drauf. Ja. Das ist ein guter Ausblick. I love Horror. Und damit freuen wir uns auf euch nächste Woche hier bei Hirn und Hupen.
Und bis dahin, happy bleeding.
Eure Vreni.
Und eure Mia.
Dieser Themenblock wurde dir präsentiert von Dermasense, der Spezialist für medizinische Hautpflege.